Wie kommt es, dass Menschen den Ausdruck Dunkelsachsen immer noch verwenden? Und warum haben die Wählerinnen und Wähler jüngst im thüringischen Sonneberg einen AfD-Landrat gewählt? Gibt es sie wirklich, die ganz großen Unterschiede und Gräben zwischen Ost und West, oder ist am Ende alles doch nur Klischee und Vorurteil? Rechter Osten? Fragezeichen, hieß eine Fachtagung im vergangenen Jahr, organisiert von der Thüringer Bundeszentrale für politische Bildung und der mobilen Beratung in Thüringen. Peter Ralf Spierek, damals noch stellvertretender Leiter der Landeszentrale, sprach dort von einem organisierten Wegsehen bezüglich rechter Gewalt in den 90er Jahren und ging zunächst auf den Ost-West-Vergleich ein.
Zu diesem Ost-West-Vergleich muss man sagen, er ist ungerecht und er ist notwendig. Warum ist er ungerecht? Er ist deswegen ungerecht, weil natürlich mit der Vereinigung zwei Teilgesellschaften vereinigt wurden, die nicht nur vor 89 eine gänzlich unterschiedliche Geschichte hatten, die in die Vereinigung als politisch-kulturelles Erbe eingebracht worden sind, sondern sie haben auch nach 89 weitgehend unterschiedliche Erfahrungen gemacht im Hinblick auf die Erfahrungen von Transformation und im Hinblick auf die Frage der Entwertung von Alltagserfahrungen. Und weil das so unterschiedlich ist, ist natürlich der Ost-West-Vergleich immer ungerecht. Man bräuchte, wenn man so will, in einem theoretischen Modellversuch sich nur vorzustellen, Baden-Württemberg wird deindustrialisiert und die Gewerkschaften agieren so machtlos wie nach 1989 im Osten. Und was passiert dann, wenn man gleichzeitig keine politisch-demokratisch-kulturellen Traditionen hat? Das ist im Grunde genommen das Denkmodell. Trotzdem, trotz dieser Ungerechtigkeit, ist meines Erachtens ein Vergleich sinnvoll und auch notwendig, weil wenn wir über Präventions- und Gegenstrategien des Rechtsextremismus diskutieren, dann müssen wir diese Spezifik in den Blick nehmen, weil sich möglicherweise auch Gegenstrategien zum Rechtsextremismus zwischen Ost und West unterscheiden müssen.
Die Sozialpsychologin Dr. Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein stellte in ihrem Vortrag die aktuellen empirischen Grundlagen zur Rechtsextremismusforschung vor und sie verglich zwischen Ost und West.
Rechtsextremismus Ost-West, ein Vergleich. Wir haben in den letzten Jahren, sprechen wir über die sogenannten Megatrends. Megatrends sind Trends, die global sind, die über die ganze Welt gehen und die eine ganze Weile anhalten. Und ein zentraler Megatrend ist die Globalisierung, damit verknüpft auch die Migration. Ein anderer Trend ist die Digitalisierung. Trend ist auch der Klimawandel. Trend ist meines Erachtens, der wird da meistens nicht mitgezählt, aber das konnten wir lange sehen, der Trend hin zu mehr Demokratisierung. Spoiler, bis vor kurzem auf der ganzen Welt, mehr Länder waren demokratisch. Jetzt ist das wieder gekippt, sagt ein Demokratieindex. Und damit verbunden viele Schnittstellen, viele Unsicherheiten, viele Umbrüche, viel an Bewegung und an Veränderung und auch an Anfordernis an Veränderung für uns alle. Und was passiert, wenn Veränderungen sich zuspitzen und als zugespitzt erlebt werden? Dann erleben wir das als Mensch als Krise. Krisen sind Ereignisse, auf die wir uns nicht gut vorbereitet haben. Und wir wissen, Krisen sind immer nicht nur de facto da, sondern Krisen sind vor allen Dingen auch gefühlte Krisen. Der eine erlebt sie krisenhafter als der andere. Und weil wir diese ganzen Megatrends haben, die viele auch als krisenhaft für sich erleben, als Verunsicherung und so weiter, haben wir entsprechende Gegenbewegungen, entsprechende Backlash. Abtreibungsrecht in den USA kann vielleicht auch darunter fallen. Und dann äußert sich das so. Kennen wir alle. Das war im August 2020 der Versuch der Erstürmung der Treppen des Reichstags aus Reihen der Corona-Demonstranten heraus. Und das Interessante war ja damals schon am Anfang der Corona-Demonstration, wer da eigentlich alles miteinander auf die Straße geht und wer dann auch bereit ist, sogar hier die etwas dünne Polizeikette zu durchbrechen. Die haben richtig ackern müssen da. Warum lief das? Das lief natürlich primär für solche Bilder, die dann auch von den Rechtsextremen im Netz gefeiert worden sind. Dafür wurde das so der Verdacht alleine erzeugt. Interessant, und da will ich jetzt den Blick nochmal drauf lenken, ist, wer ist denn da eigentlich bereit, sich auf diese Art und Weise radikalisieren zu lassen, eben bis hin zu solchen Bildern und dann hier auch sich hinter Fahnen der äußersten Rechten zu versammeln. Hatte alles Vorläufer, wissen wir. Pegida habe ich gerade schon erwähnt. Wir haben Demonstrationen gegen Energiewendemaßnahmen, beispielsweise gegen Windräder, die irgendwo aufgestellt werden, die ja jetzt seit vielen Jahren nicht mehr aufgestellt wurden wegen der vielen Bürgerproteste. Und auch da können wir sehen, dass das keineswegs nur Bürger von vor Ort sind, die jetzt keine Lust haben, dass ihnen ein Windkraftrad vor die Nase gesetzt wird, sondern auch da können wir sehen, wissen viele von Ihnen, von euch sicherlich auch aus eigenen lokalen Umgebungen, auch da können wir Akteure der äußersten Rechten sehen, wie sie ganz gezielt solche Proteste für sich auch vereinnahmen. Wir nennen das in der Forschung auch Upscaling lokaler Konflikte. Das heißt, lokale Konflikte, gibt auch andere lokale Konflikte, beispielsweise in Leipzig aus einem Garagenhof, wo Menschen, in der Regel Männer, schon viele Jahre Garage hatten und samstags Auto bastelten, und der Garagenhof sollte dann platt gemacht werden, da sollte ein Einkaufszentrum hin, zumindest war das Gerücht da. Und dann haben die gedacht, Mensch, dann nutzen wir doch die AfD, um Stimmung zu machen. Die wussten ganz genau, mit wem sie es da zu tun hatten, haben aber gedacht, sie können sich der AfD nutzbar machen, um diesen Konflikt von dem kleinen Garagenhof abzuscalen. Die Partei ist draufgesprungen, hat es geschafft und plötzlich wurde es sozusagen zu einem großen Ungerechtigkeitsthema. Ähnlich passiert auch in einem Park bei Berlin, wo dann in der Zeitung, in der lokalen Zeitung stand, dieser Park muss für Flüchtlinge weichen. Es war der Garten eines großen Krankenhauses, wo Bäume gefällt wurden. Dieser Park muss Flüchtlingen weichen. Also sofort geschafft, das kleine lokale Thema abzuscalen, groß zu machen auf den großen Bereich, hier in dem Fall auf das Thema Migration. Das war nochmal eine Beobachtung aus den Corona-Protesten. Gestern Abend ist an uns die kleine Demonstration vorbeigekommen, der vermutlich ehemals gegen Corona-Maßnahmen Protestierenden jetzt für den Frieden in der Ukraine demonstrierend, aber mit eindeutigem Einschlag, wo es nochmal spannend sein wird, aus der Bewegungsforschung hinter die Analysen zu sehen, die gibt es noch nicht oder gibt es nur in Ansätzen, sind es eigentlich die gleichen Menschen, die da laufen? Es sind ähnliche Akteure die gleichen Akteure, die anmelden, aber wer läuft da eigentlich mit? Welche Schnittstellen gibt es? Hier bei Pegida, bei den Corona-Protesten hat man ja auf den ersten Blick gedacht, und das auch sehr faszinierend, das sind ja erstmal andere Leute, das sind ja jetzt nicht die üblichen Verdächtigen, das sind Hebammenbewegte aus Baden-Württemberg beispielsweise, vereint mit Hardcore-Rechten, die auch der Laie erkennt, vor Rednertribünen, damals noch von, wie heißt der jetzt in die Türkei ausgewandert ist, ich habe es vergessen, Attila Hildmann, danke, hatte gerade einen kleinen Aussetzer. Damals noch Attila Hildmann, der man mehr Verschwörungstheorie mit eindeutig antisemitischem Einschlag, ist schon zu wenig gesagt, mit deutlichem Antisemitismus verkündete und sich hinterher mit der Pumpgun abbilden hat lassen auf Social Media. Das heißt, auch da haben wir schon die Verbindung gehabt von den normalen Bürgerinnen und Bürgern, die ohne mit der Wimper zu zucken, mit der äußersten Rechten sich vor diese Verschwörungstheoretiker auf den Rednertribünen gestellt haben, die dann auch offen hin zur Gewalt waren. Also auch da diese Vermengung, und jetzt ist eben die Frage Naivheiten, Blindheiten, Mutwilligkeiten oder vielleicht doch auch Überzeugungen, die dahinter stecken. Wir haben eine Studie vom Kollegen Oliver Nachtwey, der hat hat aufgerufen in Telegram-Gruppen, die sich gegen Corona-Maßnahmen positionieren. und hat da über 1000 Befragte gefunden. Man muss ein kleines Fragezeichen dahinter machen, machen die Autorinnen und Autoren selber. Das ist natürlich eine sehr, sehr selektive Gruppe, die sich da hat befragen lassen und die auch, und deswegen muss man auch mit sehr angezogener Handbremse drangehen. Trotzdem war interessant, was bei dieser Befragung herausgekommen ist. Herausgekommen ist zunächst erstmal in der Selbstdarstellung, ja, ein ganz großes Ausmaß an Demokratiemisstrauen, ein gehöriges Ausmaß auch an Antisemitismus, aber kein deutlicher Rechtsextremismus dabei. Und die Beobachtung der Autoren war, sie kommen eher von links, haben primär auch vorher grün gewählt und sind nach rechts gewandert und wählen jetzt vielfach die AfD. Beobachtungen der Proteste, die auch ergänzend gemacht worden sind, konnten dann aber schon auch ein paar interessante Unterschiede zwischen Ost und West zeigen. Während der Protest in Konstanz, der näher beobachtet worden ist, eher nach Auskunft der Beobachterinnen einem Happening mit vor allen Dingen ganz vielen affektiven Komponenten, ganz viel Leidenschaft und Verbundenheit wurde da erzeugt auf dieser Demonstration, war der Protest in Leipzig von Anfang an dominiert durch das Motiv des Widerstands und war auch ganz klar offen für Neonazis, die von Anfang an mitgemischt haben, die dann auch den Weg zur Radikalisierung geöffnet haben, also durch Brechen von Sperren, wo dann auch die, ich sage jetzt mal, Otto-Normalbürger, die genutzt haben und hinter denen hergerannt sind. Und in der Selbstwahrnehmung war es so die Einschätzung der Autorinnen, ich zitiere das einmal, das war die Selbstwahrnehmung der Ungehörten, obwohl sie doch friedlich seien und ihr Anliegen doch von so vielen Menschen auf der Straße geteilt werden. Also zentrale Motive, die uns, glaube ich, heute den ganzen Tag begegnen werden, das zentrale Motiv des Ungehörtseins, des Übergangenwordenseins, auch der Unfairness, gleichzeitig auch die mangelnde Bereitschaft zur Selbstreflexion, wie viel Friedlichkeit ist denn da tatsächlich drin, und auch die Bereitschaft, sich radikalisieren zu lassen und eindeutig Rechtsextremen auch bereitwillig zu folgen. Also das sind die Motivlagen, die aus meiner Sicht heute für diesen Tag wichtig sind, auch nochmal als Unterscheidungskriterium möglicherweise zwischen Ost und West. Die Westdemonstration, auch schon bei Pegida, waren ganz klar auch rechtsextrem, aber sie waren weniger unterfüttert und begleitet von Otto-Normalbürgerinnen und Otto-Normalbürger. Da waren auch die Gegendemonstrationen deutlich größer im Westen. Ich denke, das sind nochmal wichtige Punkte, die für die Diskussion heute bedeutsam sein können. Der Verfassungsschutz hat sich dann bemüßigt gesehen, erstmals nach vielen, vielen Jahren einen neuen Straftatbestand auszurufen, nämlich den Straftatbestand Phänomenbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates, weil er hier aus seiner Beobachtung, auch wenn es noch nicht so wirklich gut einordbar ist, jenseits unserer üblichen Schemata, die in den Politikwissenschaften ohnehin umstritten sind, von links und rechts, zu sagen, hier ist noch mal etwas, was sich politisch gar nicht so leicht einordnen lässt, was aber staatsgefährdend ist und auch eindeutig gewaltbereit ist. Das hier soll ein Eisberg sein. Und das, was wir oben sehen an der Spitze, was herausragt, das ist das, wo wir uns entsetzen, wo wir in der Zeitung von lesen. Das sind Hasstaten, das sind rechtsextreme Anschläge, wie in Mord an Walter Lübcke, der sicherlich nochmal auch in den Sicherheitsbehörden für nochmal einen Push an Wachsamkeit gesorgt hat, ein Erschrecken. Jemand, der so aus der Mitte kommt, der geradezu prototypisch ist für die konservative bürgerliche Mitte, der Opfer wird von einem rechtsextremen Anschlag. Halle, Hanau, kurz vor der Corona-Pandemie, auch das gehört nochmal dazu. Kurz unter der Wasseroberfläche, wo wir mit den Finger dran fühlen können, dass da was nicht ganz koscher ist, was man aber nicht so richtig packen kann, da liegt der Populismus und, ich kann es schon mal verraten, in Deutschland insbesondere ein Rechtspopulismus empirisch, der nun keineswegs nur von ausgemachten Akteurinnen und Akteuren weitergetragen wird, sondern von Politikerinnen und Politikern diverser Parteien, auch von den Medien und auch hier gespielt wird, auch durchaus in seriösen Formaten und Talksendungen. Lasst uns doch mal ein bisschen Knaller da reinbringen. Das ist die Eigenlogik auch der großen Medien, zu sagen, wir müssen doch hier auch mal ein bisschen Stimmung und wir müssen auch, das gehört doch mit zur demokratischen Streitkultur, auch den extremen Raum zu geben, dann aber in die Falle des Populismus tappen. unten im Bauch des Eisbergs, da sind die Einstellungen und Wahrnehmungen und auch Handlungsweisen der breiten Bevölkerung, sowohl derjenigen, die unmittelbar adressiert werden vom Rechtsextremismus, sei es, weil sie als Eingewanderte, als soziale, religiöse Minderheiten adressiert werden und oder weil sie sich für Demokratie engagieren, und wir werden nachher noch etwas über die Baseballschlägerjahre hören. Auch jetzt ist es so, dass Menschen, das muss ich hier vielen im Raum leider vermutlich nicht sagen, gerade im Osten, viele von denen, von Ihnen, die sich mit viel Engagement und auch viel Mut in ihrem lokalen Bereich für die Demokratie engagieren, mit handfesten Bedrohungen es ausgesetzt sind, angefangen von Mails bis hin zu Angriffen auf ihre Einrichtung. Das wird zunehmend zu einem Problem, ist bisher aus meiner Sicht noch nicht wirklich, außer, ich sage jetzt mal, in den geschlosseneren Bereichen der Demokratiearbeit wenig diskutiert. Hier sind aber eben auch die Einstellungen und Verhaltensweisen derjenigen, die mal naiver, eben mal mutwilliger und auch mal überzeugter den Rechtsextremismus hinterherlaufen oder ihn in sich anwärmen, hochheizen und zum Ausbruch verleiten. Und wir wissen, wir kennen identifizierbare Akteure, die das ganz gezielt nutzen, die die verschlummernden Ressentiments und wabernden Einstellungen im Bauch des Eisbergs nutzen, für sich hochheizen. Wir wissen aber auch umgekehrt, eben das war das Beispiel mit dem Garagenhof aus Leipzig, dass hier durchaus damit gespielt wird und auch versucht wird, jene mit zu instrumentalisieren. Vielfach haben wir es aber vor allen Dingen auch durch ein mal mehr, mal weniger bewusstes Einsickern, Nachplappern, Nachdenken und nicht so richtig nachdenken und dann auch mitmachen zu tun. Das bedeutet dann eben auch für Prävention, Intervention, diese Wechselwirkungen, diese miteinander in Verbundenheit stehenden Ebenen immer mitzudenken, sowohl die Ebene von Personen, von Individuum, ihrem Denken und Handeln, als auch das institutionelle Denken und Handeln, die Eigenlogiken in Institutionen und dann auch die Strukturen, für wen haben wir eigentlich wo welche Angebote und wo haben wir blinde Flecken. Eins schon mal vorneweg, sind wir uns vermutlich alle einig in diesem Raum, so wichtig die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung ist, so wichtig die Arbeit der mobilen Beratung ist. Wir sagen es seit vielen, vielen Jahren, rein in die Regelstrukturen, rein in den Querschnitt, weg von, so wichtig solche einzelnen Ansätze sind, hin in, ich sag mal, unser aller Alltagsleben und unsere Institution. Es fängt langsam an, dass das besser wird. Beispielsweise, Felix Steiner, du hattest es gesagt, Ausbildung der Polizei wird dran gedacht. Bundeswehr ist ein anderes Thema. Verschwörungsmythen sind hier eine Art Katalysator und Transmitter, weil über Verschwörungsmythen viele Menschen erreichbar sind, die vorher vielleicht eher als sogenannte Bystander, also als diejenigen, die vielleicht noch gar keine richtige Meinung hatten, auch als In-Betweens bezeichnet, die vielleicht so eine ambivalente Haltung haben, sich mit einem Thema wie Geflüchtete oder Corona oder jetzt Ukraine noch überhaupt nicht beschäftigt haben und die dann bespielt werden. Hier sind Verschwörungsmythen ein leichter Ansatzpunkt, die zu gewinnen. Wir wussten das alle, wir wollen uns über Corona informieren, googeln ein bisschen rum und landen zack, zack, zack auf solchen Verschwörungsseiten. Und Kolleginnen und Kollegen Budbeck und andere haben es damals schon bei Beobachtung auf Facebook-Seiten als Pandemic Populism bezeichnet, pandemischer Populismus. Das heißt, auf Verschwörungsseiten über Corona wurde einem nach wenigen Sekunden noch zugespielt, Verschwörungen über andere Themen, über den Klimawandel, über eine vermeintliche Islamverschwörung, über eine vermeintliche Unterwanderung und Antisemitismus war meistens dann auch noch dabei. Das heißt, wir haben auf dieser Ebene hier auch schon eine Verquickung auf Seite von Zuspielen. Und wir wissen, sage ich gleich noch ein bisschen mehr zu, dass auch auf Einstellungsebene wir hier das Phänomen haben, wer eine Verschwörung glaubt, ist auch eher bereit, Verschwörung in anderen Feldern Glauben zu schenken. Und wir haben hier eben verschiedene zeitaktuelle Themen, die krisenhaft zugespitzte Ereignisse sind, also Thema Fluchtbewegung, Thema Corona-Pandemie, jetzt Thema Ukraine-Krieg. Aktivierbar über diese krisenhaft empfundenen Ereignisse. Ich hatte es gerade schon gesagt, Wut, Hass und Gewalt nehmen zu und im Osten nochmal in besonderer Stärke auch die Gefährdung beispielsweise von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern. 57% haben einer Studie des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zufolge in den vergangenen Jahren selbst schon Bedrohung erlebt. In der Zeit von Corona noch einmal ein besonderer Anstieg. Und der Sprecher des Städte- und Gemeindebundes hat mal auf einer Veranstaltung schon 2019 gesagt, es wird zunehmend ein Problem, gerade auch in den ostdeutschen Bundesländern, in kleinen Kommunen, wo das Amt der Bürgermeisterin, des Bürgermeisters ehrenamtlich ist, überhaupt noch jemanden zu finden, der sich hier zur Wahl stellt. Oder eben auch Rückzug von denjenigen, die sich für Demokratie engagieren, sei es, weil sie sich als Repräsentantinnen aufstellen lassen, sei es, weil sie Demokratiearbeit machen. Aber eben auch Personen aus vulnerablen Gruppen, Journalistinnen und so weiter, sind Angriffen ausgesetzt. Und das Interessante ist, dass wir schon bei der Fluchtbewegung feststellen konnten, auch das ein Befund des Verfassungsschutzes, dass die Angriffe eben keineswegs nur aus Reihen der erklärten Rechtsextremen kommen, sondern auch von Otto-Normalbürgerinnen, Otto-Normalbürgern verübt werden, denen in dem Moment gar nicht klar ist, dass wenn sie einen Molotow-Cocktail auf ein Flüchtlingsheim werfen, sie möglicherweise jemanden tödlich gefährden können. Das war am Anfang so. Michael Kraske schüttelt mit dem Kopf. Bisweilen nicht klar in der ganzen Dimension, bisweilen aber eben schon klar. Und da fängt es eben an, wo ist die Radikalisierung bewusst und wo ist sie einfach nur hinterhergerannt. Und ich denke, das wird nochmal eine interessante, wichtige Frage werden. Aber zumindest festzuhalten von zunächst auf den ersten Blick nicht auffälligen Tätern. Wir wissen jetzt bei vielen anderen Nachrecherchierungen, da wirst du vielleicht gleich nochmal mehr zu sagen, naja, so ganz unauffällig waren die vielleicht vorher schon nicht. Es war aber zumindest nicht als auffällig in irgendeiner Form aktenkundig und es ist den Nachbarn vielleicht auch nicht als auffällig erschienen, sondern als Normalzustand. Der Populismus. Und ich denke, der ist nochmal ganz wichtig, wenn wir über den Rechtsextremismus sprechen. Der Populismus ist im Grunde genommen die einfache Version. Sie wird diskutiert in den Politikwissenschaften auf anderen Feldern. Es sind oft auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Übrigens nochmal andere, die sich mit dem Themenfeld Antisemitismus, Rassismus beschäftigen. Ich denke aber, es ist zunehmend wichtig, beide Felder zusammen zu beobachten. Auch das ist keine ganz neue Beobachtung. Karin Priester hat schon 2010 gesagt, wir haben im Rechtsextremismus Strategien des Populismus und wir können im Populismus Extremisierungen hin in den Rechtsextremismus sehen. Das sehen wir auf Ebene von Parteien. Beispiel Front National hat sich softer gemacht, um wählbarer zu werden. Aber eben ein anderes Beispiel AfD mit ihren Flügeln und gerade im Osten dem radikalisierten völkischen Flügel, der in verschiedenen Regionen über verschiedene Strategien, verschiedene Milieus für sich gewinnen kann. Und interessant ist eben, dass im Osten offenbar das Völkische nochmal in besonderer Weise abholbar ist. Der Populismus erzählt die Geschichte vom betrogenen Volk, von den korrupten Eliten, betrogenen Volk, korrupte Eliten, das sind die da oben, das sind die Parteien, die Politiker, das sind auch die öffentlich-rechtlichen Medien, das sind auch die Wissenschaftler, die falschen Wissenschaftler, wir müssen auf die richtigen Experten hören, ne, wussten wir schon bei der Corona-Pandemie. Er erzählt die Geschichte des betrogenen Volkes, das die Hoffnung setzt auf einen einzigen starken Führer, der das Volk in die Befreiung führt und ihm das zurückgibt, was ihm zusteht. So eine Figur wie Donald Trump ist hier geradezu prototypisch, aber wir haben sie in kleinerer Spielart eben auch in anderen Figuren. Ob wir überhaupt Figuren brauchen, ist ein wenig umstritten. Wichtig ist, denke ich, das Gefühl des Betrogenseins um das, was einem vermeintlich zusteht, durch die korrupten Eliten. Paula Diehl hat einen klugen Artikel geschrieben, dass leider die Logik des Populismus ziemlich in das hineinfällt, was wir auch in den Massenmedien als Logik haben, nämlich gespielt über Vereinfachung, über Personalisierung, über Emotionalisierung, über Skandale um Tabubrüche, gespielt über einfaches manichäisches Denken in Schwarz-Weiß und vor allen Dingen ganz wichtig gespielt auch über den Verzicht auf Vermittlung, sei es durch repräsentativ gewählte Vertreterinnen, sei es zum Beispiel durch öffentlich-rechtliche Medien. Deswegen hat Donald Trump immer so gerne getwittert, direkt mit dem Wahlvolk, um eben die ich sag mal, Hauptstadtpresse und andere Vermittlungsinstanzen, die einordnen helfen könnten, zu umgehen. Das ist, denke ich, nochmal wichtig, zuerstens zu wissen, aha, Medien, gleiche Logik, zweitens eben Botschaft, das betrogene Volk, wird gleich nochmal interessant beim Thema Ost-West-Vergleich. Ich gehe hier ganz kurz durch, hatte ich gerade schon gesagt, Populismus läuft auf zwei Ebenen. Der eine Antagonismus, die da oben, wir hier unten, das moralisch reine Volk gegen die korrupten Eliten, und auf der horizontalen ein vag gehaltenes Wir, denn wenn wir mit der Lupe hereinzoomen würden, würden wir feststellen, wie wahnsinnig unterschiedlich wir alle sind, gegen die jeweils anderen, gegen die Fremden, gegen die Flüchtlinge, gegen die Roma, gegen die Juden, gegen die Linksliberalen und so weiter, auch gegen Europa, so eine Mischung aus die da oben und die anderen. Jan-Werner Müller, der ein Buch zum Populismus geschrieben hat, sagt, das Undemokratische wird im Populismus im Grunde genommen dadurch deutlich, dass hier der Anspruch erhoben wird, ein homogenes Volk mit einer homogenen Interessenslage, einer homogenen Meinung, einem homogenen Volkswillen zu sein, welcher dann erfüllt würde von dem Führer, der es dann diesen Volkswillen in die Tat umsetzt. Und der Anspruch, die einzige legitime Stimme zu sein, alle anderen Stimmen seien illegal, illegitim oder sogar kriminell, sie gehörten nicht zum Volk. Und das wird nochmal interessant, wenn Alexander Gauland schon 2017 nach der Bundestagswahl, hatte die AfD 12%, sagt, wir holen uns unser Volk zurück. Da wird nochmal dieses Motiv des alle anderen Stimmen sind nicht legitim, umso wichtiger ist es, auf die vielen anderen Stimmen eben zu hören. Wahlerfolge der AfD, wir kennen sie, ja, sind zurückgegangen, aber wenn wir uns mal hier anschauen, ich habe Ihnen mal mitgebracht, das nochmal zur Erinnerung, das Wahlergebnis der AfD bei der letzten Bundestagswahl im September vergangenen Jahres, im Bund 10,3%, in den östlichen Bezirken in Berlin 10,8%, im Westen 8,2, im Osten 20,5. Wissen wir, trotzdem nochmal wichtig, denke ich, hier als Grundlage zu erinnern. Hier nochmal aufgeschlüsselt auch nach Bundesländern, die östlichen Bundesländer, nein, sind nicht alle gleich, auch das ist vielen von Ihnen bekannt, in den südlichen östlichen Bundesländern Thüringen und Sachsen hat die AfD nochmal besondere Erfolge, stärkste Kraft hier in Thüringen und in Sachsen und auch etliche Direktmandate in Sachsen 10, in Thüringen 4, in Sachsen-Anhalt 2, im Westen keins. Aber nicht neu. Das sind hier die Ergebnisse der Landtagswahlen der vergangenen Jahre. Und was wir hier sehen können, ist erstens, ja, es ist so, AfD hat im Osten deutlich mehr Zustimmung als in den westlichen Bundesländern. Ja, wir haben auch Differenzierung zwischen den ostdeutschen Bundesländern, aber das ist nicht nur ein neuer Trend, sondern das können wir im Prinzip hier, ich habe die unterschiedlichen Jahreszahlen nochmal der Wahlen mit dran geschrieben. Das Bild ist ziemlich eindeutig, da kann man nicht so viel drum weg diskutieren. Mit der Wählerstimme untermauerte Bereitschaft, sich einer Partei der äußersten Rechten mit einer rechtsextremen Flanke, wenn man es mal vorsichtig formulieren will, mit der Wählerstimme sich ihr anzuschließen, ist im Osten de facto einfach deutlich höher, auch wenn wir natürlich im Westen hier Zustimmung haben. Und Peter Ralf Spirek, Sie haben daran erinnert, auch nichts Neues mit den Republikanern, mit der DVU, auch im Westen schon in den Landesparteien, in den Landesparlamenten gewesen. Die NPD-Stimmen kennen viele von Ihnen noch, auch beispielsweise aus kleineren Kommunen hier im Osten, waren auch schon in den 90er Jahren bisweilen im 20er-Prozentsatz. Also auch das überhaupt kein neues Phänomen, sondern jetzt gewechselt von NPD auf die AfD. Wir haben so etwas wie regionale Erbschaften. Es gibt eine Studie, die nochmal zeigen kann, dass da, wo die NSDAP besonders hohe Wahlerfolge hatte, jetzt die AfD ebenfalls besonders hohe Wahlerfolge hat. Das wird auch nochmal durch qualitative Studien aus dem Raum Hessen untermauert von Rainer Becker und Kolleginnen und Kollegen, die haben das schon vor einiger Zeit untersucht und jetzt nochmal wiederholt. Selbst bis runtergebrochen in den lokalen Raum, jetzt da am Beispiel Hessens, das andere ist eine bundesweite Studie, können wir solche langen Kontinuitäten beobachten, eben schon aus Zeit des Nationalsozialismus. Und es gibt noch eine Zahl, die einem erst recht einen Schauer über den Rücken laufen lässt, mir zumindest. Eine Studie von Wirtschaftshistorikern von vor einigen Jahren kann zeigen, dass dort, wo die besonders schlimme Pestpogrome 1350 gab an Juden, die NSDAP besonders hohe Wahlerfolge hatte, es besonders viele antisemitische Zuschriften an den Stürmer gab, 500 Jahre später. Also wenn wir gleich über Transformationen sprechen, wenn wir gleich über Geschehnisse nach der Wende sprechen, unbedingt mit reinrechnen, Rai Kolmogen wird davon berichten, was ist eigentlich vorher gewesen, nicht nur in der Zeit der DDR, sondern welches gemeinsame Erbe haben wir hier mit dem Nationalsozialismus, denn wo soll der Rechtsextremismus herkommen, fragen wir uns oft, wir müssen uns ja eher fragen, wo soll er denn hingegangen sein, wenn wir uns in West nur sehr zögerlich mit ihm beschäftigt haben, im Ost erst recht nicht und die Delegation an den jeweils anderen haben wir ja schon länger, also der faschistische Westen und der antifaschistische Osten als Idee. Im Westen die Idee 1949 haben wir auf den Knopf gedrückt und waren mit dem Schlacht demokratisch. Das sind all diese wegdrückenden Wegdelegierungen, wovon Sie gerade am Anfang schon gesprochen haben. Also hier nochmal an das gemeinsame Erbe denken, aber auch an die Unterschiede, die es vielleicht schon vor 1933 und die verschiedenen Erbschaften der ganz, ganz langen Zeit mit reinrechnen. Mitte-Studie, was sagt sie uns zu den Unterschieden zwischen Ost und West? Auf Ebene jetzt im Bauch des Eisbergs der Einstellung der Bevölkerung. Wir machen eine repräsentative Bevölkerungsumfrage und befragen knapp 2000 Personen. Wir befragen sie in der Tradition der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeitsstudie, nicht wir, sondern das wird im Auftrag gemacht, von in diesem Fall UZ Bonn, telefonisch. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, denn wir wissen aus viel, viel Methodenforschung, dass natürlich immer die Methode, mit der ich etwas erhebe, einen Einfluss auf Ergebnisse hat. Das macht die Ergebnisse nicht richtiger oder falscher, aber sie hat immer einen Einfluss. In diesem Fall wissen wir, dass telefonische Befragungen zu eher zurückhaltenden, konservativen Befunden führen. Wenn man mit einer netten Interviewerin, mit einem netten Interviewer am Telefon spricht, dann ist man auch selber in der Regel nicht ganz so aufgeschaukelt. Jetzt sagen Methodiker, tja, Vorsicht, die soziale Erwünschtheit funktioniert gar nicht mehr nur in Richtung, ach, ich gebe mich toleranter, ich gebe mich weltoffener, sondern wir haben zunehmend am Telefon auch Leute, die sagen, hey, das ist eine tolle Gelegenheit, mal richtig den Dampf abzulassen. Also das ist so eine etwas Zwiespältigkeit. In welchem Raum nimmt eigentlich wer was als lokal, sozial erwünscht wahr? Wir wissen aber aus der Forschung, solche telefonischen Umfragen kommen zu eher niedrigeren Werten. Die Kollegen von der Leipziger Autoritarismusstudie nutzen anonyme Fragebogen für die harten Aussagen. Die kommen zu etwas höheren Ergebnissen. Die Kollegen vom Populismusbarometer der Bertelsmann-Studie haben ein Online-Panel benutzt, kann man sich vorstellen, nachts im Internet. Hau ich nochmal richtig drauf. Also das heißt, die haben nochmal höhere Werte. Wichtig für die Forschung ist, im Grunde genommen sehen wir ein doch sehr ähnliches Muster über verschiedene Studien mit unterschiedlichen Methodiken hinweg, auch wenn das Gesamtniveau eben etwas unterschiedlich ist, je nach benutzter Methodik. Und ein weiterer Satz zur Methodik: wir gucken nie nur auf einzelne Aussagen. Denn bei einzelnen Aussagen kann es immer mal ein Zufall sein, wie die jetzt gerade so verstanden worden sind und so weiter. Deswegen befragen wir nicht eine Person, sondern wir befragen knapp 2000. Da mändelt sich das so aus. Und wir befragen eben, nehmen Nutzen nicht nur eine Aussage, sondern wir nehmen eine ganze Batterie von Aussagen. Ich zeige Ihnen gleich einzelne Ausschnitte. Gucken Sie auf das Muster, gucken Sie nicht so sehr auf einzelne Aussagen. Die haben wir alle gut geprüft. Meistens gar nicht nur wir, sondern die sind aus ganz gut etablierten Batterien entnommen. Wichtig ist der Befragungszeitraum der letzten Mitte-Studie im Winter 2021. Das war eine ganz besondere Zeit. Das war der zweite Lockdown. Da waren die Menschen erschöpft. Das Land war erschöpft, das Land war auch enttäuscht. Man hatte gedacht, Weihnachten geht's wieder los. Nee, ging nicht. Das Land war leise geworden. Wir wollten sie auch die erschöpfte Mitte erst zuerst nennen. Und wir hatten gleichzeitig etliche Ereignisse, die das Thema nochmal besonders in den Mittelpunkt rückten. Wir hatten auf der einen Seite den Mord an die Tötung von George Floyd. Wir hatten die Black Lives Matter Bewegung dann auch in Deutschland mit einer besonderen Aufmerksamkeit. Und wir hatten die Attentate, die ich gerade schon erwähnt hatte, an Walter Lübcke, Halle und Hanau, die auch für die breite Bevölkerung hier nochmal für eine besondere Aufmerksamkeit und auch ein Erschrecken gesorgt haben. Wir haben gefragt, was ist die größte Bedrohung im Land? An top steht der Rechtsextremismus. Das war selbst in der zweiten Lockdown-Phase nicht Corona. Rechtsextremismus, dicht gefolgt vom Klimawandel, das sind null Nachkommastellen, werden von den Menschen als die größten Bedrohung für das Land gesehen. 70% sagen, das ist eine Bedrohung. Hier sehen wir allerdings auch schon interessante Unterschiede zwischen Ost und West. Im Osten auch hier eine Mehrheit den Rechtsextremismus als bedrohlich erlebend, aber doch deutlich weniger als im Westen, das ist signifikant. Bei der sozialen Spaltung sehen wir überhaupt keinen Unterschied, den findet Ost und West ganz genau so, 61% als bedrohlich. Bei der Zuwanderung sehen wir dann wieder einen später gleich noch interessanten Befund hier im Osten. Erstens wird die insgesamt nicht mehr so als besonders bedrohlich erachtet. Daran können wir eben solche Konjunkturen gut ablesen. Das Thema, wenn wir das vor 4 Jahren abgefragt hätten, wäre wahrscheinlich die Zuwanderung oben gewesen. Aber im Osten hier nochmal stärker als bedrohlich wahrgenommen als im Westen. Ich bin ein überzeugter Demokrat, eine überzeugte Demokratin. Ja, die große Mehrheit sagt das, aber auch hier sehen wir, im Osten sind etwas weniger von sagen selber von sich, ich bin ein überzeugter Demokrat, eine überzeugte Demokratin. Gleichzeitig sehen wir aber doch eine, auch in Ost und West gleichermaßen, sind kaum Unterschiede, deswegen habe ich sie hier nicht mehr abgebildet, in der Befürwortung von Demokratie, erstmal auf der Oberfläche zumindest, ja, Würde und Gleichwertigkeit sollten an erster Stelle stehen und auch, wir müssen uns stärker für eine offene und vielfältige Gesellschaft einsetzen. Da unterscheidet sich Ost und West so gut wie überhaupt nicht. Vertrauen zum Beispiel in staatliche Institutionen, das gibt andere Studien von der Konrad-Adenauer-Stiftung beispielsweise, die hier noch mal ein bisschen genauer reinzoomen, die können sehen, ja, in Politik wenig Vertrauen, in Wissenschaft Mittelvertrauen, in Justiz vergleichsweise und Polizei vergleichsweise viel Vertrauen in Deutschland. Insgesamt ist das Vertrauen in Deutschland in die Institution nach wie vor, auch wenn es zurückgegangen ist, deutlich größer als in vielen anderen europäischen Ländern, aber im Osten im Durchschnitt etwas geringer als im Westen. Gleiches gilt für das Gefühl politischer Machtlosigkeit. Ich habe in meiner Umgebung die Möglichkeit, mich politisch zu engagieren, oder ich halte es für sinnvoll, mich politisch zu engagieren. Das sind klassische Indikatoren des Gefühls politischer Machtlosigkeit. Rund die Hälfte der Menschen sagt, zumindest zeigen ein solcherartiges Gefühl der politischen Machtlosigkeit Vorsicht. Das heißt nicht, dass sie keine Möglichkeit de facto haben. Wir wissen, alle Vereine, Gewerkschaften, Kirchen, NGOs, sind Parteien, sind froh, wenn die Leute bei ihnen an der Tür stehen und mitmachen. Das ist aber zumindest eine gefühlte nicht gehört werden und nicht mitmachen können. Es ist vielleicht auch ein gewisses bequemes nicht mitmachen wollen, denn es sitzt sich leichter in der Datsche und im Schrebergarten, die Bier steht kalt, die Bienenchen summen, die Blumen blühen und man meckert über die da oben und macht aber nichts, ne? Sitzt da ganz gemütlich und das wartet auf das Grillwürstchen. Also vorsichtig sein, wenn wir nachher über solche Dinge wie Beteiligung und Partizipation vielleicht sprechen. Es gibt sehr viele Angebote, die werden nicht immer genutzt. Es gibt aber die Erzählung, ich kann mich nicht beteiligen. Und wir können auch sehen, dass diese Erzählung das Potenzial hat, sich zu radikalisieren ins Populistische und dann auch Rechtspopulistische, wenn das Motiv der Ungleichwertigkeit hinzukommt zwischen sozialen Gruppen. Die regierenden Parteien betrügen das Volk. Hier sehen wir dieses die korrupten Elite-Motiv. Und im nationalen Interesse können wir nicht allen die gleichen Rechte gewähren. Hier sehen wir das Ausschlussmotiv, was dann in Richtung Rechtspopulismus geht. Ein nicht unerheblicher Teil der Befragten, rund 50%, ist hier bereit zuzustimmen. Wir sehen zweierlei. Wir sehen erstens empirisch, dass das so eng miteinander zusammenhängt, dass wir es empirisch, obwohl es unterschiedliche Höhen sind, korrelativ kaum auseinanderzuhalten ist. Das heißt, wer sich politisch machtlos fühlt, ist auch leichter bereit, sich dann ins Populistische und Rechtspopulistische zu radikalisieren. Und wir sehen, dass das im Osten nochmal höhere Zustimmungswerte gibt, ein größeres Ausmaß an Demokratiemisstrauen und am Gefühl politischer Machtlosigkeit. Und das radikalisiert sich dann bis hinein ins Rechtsextreme. Beispielsweise, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Das ist nun eindeutig nicht mehr demokratisch. Ja, der große Teil lehnt das ab, aber Sie sehen, je dunkler das hier wird, desto mehr ist die Zustimmung. Immerhin stimmen hier 7% eher oder voll und ganz zu und weitere knapp 10% teils, wenn man das mal aufeinander addiert, ist das kein ganz kleiner Prozentsatz, der selbst bei solchen wirklich hart rechtsextremen Aussagen, antidemokratischen Aussagen zumindest bereit ist, teils zuzustimmen. Ich gehe jetzt hier noch mal ganz kurz drüber hinweg. Nein, der Rechtsextremismus hat im Gesamtdeutschland nicht zugenommen. Zeigt übrigens auch die Leipziger Autoritarismusstudie. Nein, wir haben gemessen auf Einstellungsebene keine Zunahme rechtsextremer Einstellungen in den 6 Dimensionen, wie ihn die Mitte-Studie in der Tradition misst, über die politischen Dimensionen, Befürwortung einer Diktatur, nationaler Chauvinismus und hier nicht, können Sie nicht sehen, ist das hier das Dunkle, Verharmlosung der NS-Diktatur, keine Zunahme, fast auch keine Zunahme auf der sozialen Dimension, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, aber der Sozialdarwinismus, und hier wird es interessant, auch wenn auf niedrigem Niveau, das sind Aussagen wie es gibt lebenswertes und unwertes Leben, also wirklich Hardcore-Aussagen in so einer Hardcore-Batterie, da gibt es kein Vertun, da stimmt man nicht mal aus Zufall zu. Ja, deswegen sehr, sehr konservativ gemessen. Nur wenn man jeweils allen 3 Aussagen einer Dimension zustimmt, wird man hier abgebildet. Auch wenn man einzelnen Aussagen vielleicht dann doch zustimmt, zeigt sich das hier nicht. Also das hier sehr, sehr konservativ gemessen. Wir sehen aber doch so etwas wie einen Trend des Anstiegs, sehen wir auch ähnlich in anderen Studien. Also eine neue Grenzziehung gegenüber denjenigen, die als irgendwie lebensunwert betrachtet werden. Stichwort nochmal Corona-Demonstration. Was ist mit den Kindern, die zu schwach sind? Vielleicht haben sie Pech gehabt, wenn sie dann an einer Krankheit versterben. Solche Motivlagen haben wir in der Tradition des völkischen Denkens in unserer Geschichte schon immer. Das sage ich jetzt als Nicht-Historikerin. Die Historikerinnen unter Ihnen werden das nochmal genauer wissen, die sich auch mit der Impfgeschichte vielleicht beschäftigt haben. Wichtiger Punkt für uns ist, ja, die allermeisten Menschen stimmen nicht zu. Ein kleiner Teil ist bereit, deutlich zuzustimmen. Wir haben aber einen nicht ganz unerheblichen Graubereich. Das sind Menschen, die entweder sagen teils, das sind sogar mehr geworden in den letzten Jahren, oder das sind Menschen, die bei der einen Aussage ein bisschen zustimmen, bei der anderen vielleicht ein bisschen nicht zustimmen, aber auf jeden Fall nicht ganz klar im Ablehnungsbereich sind, auch bei diesen harten Dimensionen des Rechtsextremismus. Das ist, denke ich, für die Präventionsarbeit sind dies die allerwichtigsten, dieser Graubereich. Das sind die Menschen, die eben ambivalent sind, die sich so ein bisschen mitziehen lassen, die nicht so richtig drüber nachdenken oder auch nicht so richtig drüber nachdenken wollen, was sie da eigentlich an Überzeugungen weitertragen und dann gegebenenfalls auch bereit sind, in Wählerstimmen umzusetzen. Und auch hier nochmal mitgebracht die Unterschiede nach Bundesländern. Das hier sind die westlichen Bundesländer. Das hier sind die östlichen Bundesländer. Vorsicht, bei den sehr kleinen Bundesländern muss man ein großes Fragezeichen machen. Da ist unsere Stichprobe einfach zu klein. Deswegen gucken wir uns, ich habe das jetzt hier nur vom letzten Jahr mitgebracht, wir gucken uns andere Studien an, wir gucken uns unsere alten Studien an. Wenn man das aufeinander addiert, wird im Schnitt schon klar, im Osten ist die Zustimmung etwas höher, aber nicht so klar, wie man vielleicht denken würde. Deswegen habe ich Ihnen das hier nochmal in der ganzen Durcheinanderkeit mitgebracht. Was wir sehen können, ist nochmal analysiert. Die große These liegt, an was liegt es denn? Und eine These ist, aha, es liegt an den vielen Ausländern oder es liegt an den zu wenig Ausländern, weil wir zu wenig Kontaktmöglichkeiten haben. Was wir sehen können ist, müssen Sie mir jetzt glauben, dahinter stehen Analysen. Was wir tatsächlich sehen können, ist, das bestätigt nochmal die Regionalanalysen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, da, wo der Ausländeranteil höher ist, ist in der Regel die Fremdenfeindlichkeit und auch der Rechtsextremismus in der Regel etwas geringer ausgeprägt und umgekehrt dort, wo die AfD besonders viele Wahlerfolge hat, ist auch auf Einstellungsebene, auf Ebene der Befragungsdaten die Bereitschaft, rechtsextremen Einstellungen zuzustimmen, höher. Das geht also durchaus Hand in Hand. Nein, der Osten ist nicht rechtsextremer, deswegen habe ich Ihnen das auch gerade gar nicht erst im Detail gezeigt. Ich zeige es Ihnen gleich, keine Sorge. Ich zeige es Ihnen jetzt. Hier nochmal aufgesplittet nach den einzelnen Dimensionen des Rechtsextremismus. Große Botschaft, hier sehen Sie Prozentzahlen, Gesamtbevölkerung, derjenigen, die im Osten aufgewachsen sind, derjenigen, die im Westen aufgewachsen sind. Wir finden kleine Unterschiede, ja, im Osten mehr Zustimmung, aber übers Gesamtbild verteilt sind diejenigen, die im Osten aufgewachsen sind, nicht per se rechtsextremer eingestellt auf Ebene der Bevölkerungsdaten im Vergleich zu denen, die im Westen aufgewachsen sind. So, jetzt zwei interessante Punkte. Erstens, wir haben hier die genommen, wo sie aufgewachsen sind. Wenn wir das nochmal anschauen, nach wo die Menschen im Moment wohnen, nach Bundesland, sind die Unterschiede noch geringer. Was zeigt uns das? Das können wir immer nicht veröffentlichen, weil unsere Zahlen da zu klein sind. Aber wir haben aus unseren vielen, vielen Jahren, in denen wir das jetzt beobachten, den Verdacht, den empirisch unterfütterten Verdacht, dass gerade bei Menschen, die von Ost nach West gewandert sind, die jetzt im Westen wohnen, aber im Osten aufgewachsen sind, die Bereitschaft hin, sich radikalisieren zu lassen, auch populistisch, rechtsextrem, zumindest in Tendenzen zuzustimmen, noch mal höher ist. Das heißt, das ist wichtig für unsere Analysen. Woran liegt es denn? Vielleicht liegt es an der Erfahrung, auch im Westen dann als Ossi keine Anerkennung oder zu wenig Anerkennung zu bekommen oder auf das Ostdeutsche zurückgeworfen zu sein. Oder liegt es an den viel längeren Erbschaften, die man mitgebracht hat, wo man sich dann... in der neuen Umgebung noch mal stärker abgrenzt. Wir wissen das von vielen, vielen migrantischen Gruppen. Denken Sie an die Amish in den USA. Dafür gibt es ganz, ganz viele Belege. Die Ausgewanderten sind in der Regel konservativer und glauben noch mal eher das, was man vielleicht vor einigen Jahrzehnten in der Heimat geglaubt hat. Und fühlen sich auch noch mal mehr als Eigengruppe. Das sehen wir bei allen Auswanderer-Communities. Die Frage ist, ob wir das eventuell hier auch beobachten können. Das nur als offene Diskussionsfrage in den Vordergrund rückt. Also wichtige Botschaft, nein, der Osten ist nicht insgesamt rechtsextremer eingestellt. Die im Osten Aufgewachsenen vielleicht in der Tendenz etwas eher, zumindest bezogen auf einzelne Dimensionen. Was sie aber auf jeden Fall sind, sie sind deutlich populistischer eingestellt und vor allen Dingen deutlich rechtspopulistischer. Hier habe ich Ihnen nochmal mitgebracht, in dunkel Gesamtdeutschland, in hellgrau Westdeutschland, in noch heller grau Ostdeutschland. Was Sie sehen, klar, eindeutig höhere Bereitschaft, sich populistischen Einstellungen anzuschließen und auch rechtspopulistischen Einstellungen, das heißt, wo nochmal die Abwertungskomponente, die Fremdenfeindlichkeit, Anti-Roma-Einstellung, antimuslimische Einstellung, negative Einstellung gegenüber Geflüchteten mit hinzukommen, also diese klare soziale Ungleichwertigkeit mit hinzukommt, ist im Osten deutlich höher ausgeprägt. In Klammern dahinter nochmal die weichere Messung, also zumindest die Bereitschaft, sich solchen Einstellungen anzuschließen, ohne Klammern die harten Zustimmung. Also Botschaft. Ups, ich gehe mal hier drüber. Botschaft: Misstrauen in die Demokratie ist im Osten deutlich höher ausgeprägt als im Westen. Auch das Gefühl der politischen Machtlosigkeit ist höher ausgeprägt. Aber nicht per se ein Abdriften ins Antidemokratisches. Das sehen wir, befürworten aber eher im Osten ein hierarchisches, ein autoritäres Gesellschaftsmodell. Deutlich fremdfeindlicher, das zeigen auch andere Studien. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir dabei, glaube ich, mitbedenken müssen. Es ist nicht so sehr der Unterschied im Demokratiemisstrauen. Da gibt es quasi keine Unterschiede. Aber es gibt einen deutlichen Unterschied in der Abwertung von als fremd wahrgenommenen Menschen. Und wir sehen eben auch im Osten ein, das dürfen wir auch nicht vergessen, sehr heterogenes Stimmungsbild. Was bedeutet das? Ostdeutsche sind nicht per se rechtsextremer als Westdeutsche. Sie sind aber unzufriedener mit der Demokratie. Sie haben ein geringeres, ausgeprägtes, liberales und offenes und plurales Demokratieverständnis und dem Gesellschaftsvorstellung, also eine weniger plurale Gesellschaftsvorstellung. Und die Polarisierung ist im Osten noch mal deutlicher. Das als Zwischenfazit und abschließend ein paar Erklärungsmodelle. Ja, wir wissen, wir haben unsere Theorien zum Rechtsextremismus. Wir haben unsere Theorien zum Populismus. Wichtig ist, wenn wir sagen, wir können es auf der Einstellungsebene und der Verhaltensebene zeigen, wie das ineinander fließt, wie der Populismus sich auch mit Gewalt auflädt, die Bereitschaft zur Gewalt im Osten noch mal höher ist, auch bei unseren Befragten. Wie wir sehen können, wie das auch korrelativ zusammenwächst, so eng, dass wir es kaum trennen können, auch wenn natürlich der Rechtsextremismus viel härter gemessen ist und viel weniger Menschen solchen harten rechtsextremen Aussagen zustimmen, sehen wir doch eine deutliche Verquickung, auch mit der Affinität hin zu Gewalt, und dies im Osten alles noch mal etwas stärker ausgeprägt. Dann brauchen wir unsere theoretischen Ansätze zur Erklärung des Rechtsextremismus. Und wir brauchen unsere theoretischen Erklärungsansätze zum Populismus, und wir müssen anfangen, sie stärker zusammenzudenken. Meistens bewegt sich das noch auf einem etwas vereinzelten Feld. Wir haben Ansätze, und ich gehe nicht im Einzelnen mehr darauf ein, wir werden sie ja noch mal diskutieren. Wir haben Ansätze vom Rechtsextremismus, der sagt, es ist die Sozialisation, es ist das Elternhaus, es sind die ganzen Scheidungskinder. Stimmt nur so mäßig. Wir haben Ansätze, die sagen, es sind die historischen Erbschaften der NS-Zeit und davor, werden wir gleich noch mehr dazu hören. Wir haben Ansätze, die sagen, es hat was mit Armut, mit sozialer Ungleichheit zu tun. Es gibt Ansätze, die sagen, es hat etwas mit Demokratieverständnis zu tun. Die befinden sich eher auf der Seite des Rechtspopulismus. Das haben wir beim Rechtsextremismus noch gar nicht so richtig diskutiert. Welches Demokratieverständnis gibt es denn? Unter dem Chiffre Demokratie verbirgt sich ja inzwischen der größte Diktator. Keiner sagt, ich bin ein Diktator. Aller sagt, nennen sich alle Demokratien und Demokraten. Das heißt, was wird eigentlich verstanden unter diesem Stichwort Demokratie? Und wir haben die Erbschaften, wir haben das Gefühl des Abgehängtseins, wir haben die Transformationserfahrung sozial, ökonomisch, politisch, kulturell, und wir haben, das ist mir aus der sozialpsychologischen Perspektive wichtig, nochmal so Eigendynamiken, Gruppendynamiken, Selbstradikalisierung. Wenn man zu lange auf dem dünnen Eis der Demokratie lustvoll und vielleicht naiv, mutwillig und lustvoll rumspringt, dann bricht es irgendwann und man landet im braunen Sumpf. Also auch immer diese Selbstradikalisierung im lokalen Raum, deswegen habe ich das Lokale nochmal gezeigt, mit den langen Erbschaften, mit den Weitergaben mit hineindenken. Also warum? Wir haben die zentralen Ansätze, Enttäuschung über Demokratie. Wir haben die zentralen Ansatz, Konflikte um Ressourcen. Ich hatte es gerade schon gesagt, ist es doch die Armut, ist es doch die Ungleichheit? Wir wissen, wenn wir gleich noch mal mehr zuhören, aus Studien beispielsweise von Philipp Mano, es ist gar nicht so sehr der Zustand jetzt, aber es sind die Erfahrungen, die im Raum gemachten Erfahrungen, auch an ökonomischen, sozusagen an ökonomischer Prekarisierung, an Arbeitslosigkeit in der Vergangenheit, an Einkommensverlusten in der Vergangenheit, die jetzt nachwirken. Und wir wissen, und das macht das Ganze so schwierig, dass das eben Vergangenheit ist. Wir wissen aus einer Studie der Otto-Brenner-Stiftung, der Kollegen Faust und Storks zur Nachwendegeneration, dass junge Menschen, der unter 30-Jährigen, heute sagen, Ost und West gleichermaßen, ich bin mit meinem Leben zufrieden. Ich lebe gerne hier, wo ich gerade lebe, in Ost oder West. Meine Karrierechancen sind gut. 75% sind in dieser Weise zufrieden mit ihrem Leben. Aber wir haben 25% der jungen Menschen im Osten, die sagen, aber, obwohl sie auch sagen, ja, letztendlich war die Wende vielleicht schwierig für unsere Eltern, aber sie war letztendlich, ist das für alle doch, da hat sich das ganz gut entwickelt und das war letztendlich für alle dann doch besser. 25% sagen das nicht. 25% sind, und das war ist die Lesart der Autorinnen, sind an den Küchentischerzählungen der Eltern hängen geblieben und erzählen das als, ich sag mal, wir nennen das jetzt immer alles Narrativ, als Ungerechtigkeitsnarrativ weiter. Und das sind dann diejenigen, die auch fremdenfeindlicher sind. Das ist wichtig, nochmal im Blick zu behalten. Nein, kein per se Unterschied Ost und West. Wir haben aber im Osten diese besondere Generation, die eben sich dann auch bei den jungen Leuten nochmal zeigt. Aber es ist eben nicht per se die soziale Ungleichheit und es ist nicht per se die Armut. Und wir wissen, es sind beileibe nicht nur arme Menschen, die der AfD bereit sind, ihre Stimme zu geben. Wissen wir aus vielen, vielen Untersuchungen. Prägung, Identität, Kulturen, ich hatte es gerade schon gesagt, die Sozialisation, die langen Erbschaften, die Tradition, auch schon vor der NS-Zeit die Tradition, vor allen Dingen auch der Selbstwert und die Gruppenzugehörigkeit. Was bedeutet das auch im Osten? Das ist eine Frage, die ich gerne hier in den Raum stellen möchte, die ich nicht beantworten kann. Mit zur Identität zu gehöre ich es dem Westen auch mal zu zeigen, auch mit der eigenen Wahlstimme es dem Westen mal zu zeigen. Und wir haben grundlegende Werthaltung, über die wir uns unterhalten müssen, grundlegende Werthaltung zu Vielfalt, zu Pluralität, zu Gleichwertigkeit, zu wen nehmen wir eigentlich als wir, wen nehmen wir als die wahr, wie wird eigentlich Zusammengehörigkeit gesehen als ein multiples, plurales Wir oder als ein ausgrenzendes Wir, wissen wir aus Studien, dass das eine fundamental wichtige Frage ist. Kleine Studie in Dresden gemacht, mal einer Doktorandin, die zeigen kann, diejenigen, die auf einer Straßenbefragung in Dresden sagen, ich bin gerne in Dresden, ich lebe gerne in Dresden, die Dresdner sind nette Menschen, die sind weniger auch fremdenfeindlich. Diejenigen, die sagen, Dresden ist eine tolle Stadt, die Dresdner sind etwas ganz Besonderes, Dresden ist eine ganz, ganz besondere Stadt. Das sind diejenigen, die, ich bin stolz, Dresdner zu sein, das sind diejenigen, die eher fremdenfeindlich sind. Hier haben wir solche Wertigkeiten drin, also kein inklusives Verständnis des Wirs, sondern ein exklusives, höherwertiges Verständnis des Wirs. Also solche grundlegenden Werthaltungen sind wichtig. Wir wissen auch, neoliberale Grundhaltungen sind wichtig. Wer so einem ökonomistischen Werthaltung verfangen ist, wer sagt, jeder ist seines Glückes Schmied und Pech, wenn du es zu nichts gebracht hast, ist eher bereit, beispielsweise auch die AfD zu wählen, konnten wir in unseren eigenen Ergebnissen zeigen. Aber das allerwichtigste Einfallstor für den Rechtspopulismus ist das Gefühl der kollektiven Benachteiligung, das Gefühl der kollektiven Bedrohung. Das wissen die Populisten, deswegen heizen sie ein, heizen Bedrohungsgefühle an. Und das, wenn man das jetzt mal zusammendenkt, wir haben hier die Besonderheiten im Osten, das sind die allgemeinen Erklärungen. Und jetzt haben wir das im Osten nochmal potenziert. Meine Idee wäre, wir müssen das stärker noch, als wir es bisher tun, zusammendenken, diese unterschiedlichen Erklärungsansätze und uns fragen, inwieweit haben wir hier im Osten nochmal besondere Bedingungen, addieren sich Dinge nochmal in besonderer Art und Weise. Die Transformationserfahrung, die generativen Weitergaben, die historischen Erbschaften, die auch die nicht reflektierten historischen Erbschaften, auch der, denke ich, ganz wichtig, die kurze Zeit des Demokratielernens und so wie der Westen 1949 als großer Mythos hat, wir waren alle demokratisch, hat ja der Osten den Mythos, wir waren 1989 demokratisch und waren es vielleicht vorher auch schon. Das heißt, wir haben uns ja im Prinzip noch gar nicht mit der Demokratisierung so richtig beschäftigt. Kleiner Spoiler, auch nicht in den Schulen und da schon mal erst recht nicht. Wir wissen, muss ich den Lehrerinnen und Lehrern unter Ihnen nicht sagen, ein Schulkind in Deutschland hat einer Studie zufolge von vor 4 Jahren bei all den ungefähr 800 bis 1000 Schulstunden, die ein Schulkind so durchlebt, 4% kriegt es irgend so etwas wie Demokratieunterricht. Das ist schon hochgerechnet, da muss man schon im richtigen Bundesland und auf der richtigen Schulform sein. Und da ist so alles mit runtergerechnet. Das heißt, wir machen aber noch gar nicht mit angefangen, mit der Demokratiebildung. Vereinzelt natürlich, ja, viele werden hier auch sein, die das den ganzen Tag machen, aber wir wissen, in der Breite tun wir das bis dato immer noch nicht und wir wissen aus einer anderen Studie, dass Referendarinnen und Referendare sich weder bemüßigt fühlen, noch verantwortlich fühlen, noch dafür ausgebildet fühlen, Demokratieunterricht zu machen. Und zwar nicht nur Demokratieunterricht im Sinne, da haben wir einen Kanzler, eine Kanzlerin, die wird gewählt alle paar Jahre, sondern eben, was bedeutet das eigentlich, erfahrene Demokratie, Aushandlungsprozesse, komplizierte Prozesse und so weiter. Ganz herzlichen Dank.